Ja, als ich die Predigt verfasste, las ich den Predigttext und ich dachte mir, das gibt's doch nicht, habe ich doch schon mal irgendwie gelesen, das kann doch gar nicht sein. Und dann las ich den Text, was ist es das nämlich für einer? Das ist die Brotvermehrung. Und sie war damals bei Johannes und heute ist der Brotsonntag. Und dann dachte ich, oh nein, doch nicht bitte denselben Text. Und dann las ich weiter, ach, das ist ja Lukas, aber der hat ja auch dieselbe Geschichte geschrieben, nur ein bisschen anders. Macht ja nichts, habe ich gedacht, Hauptsache nicht Johannes. Und jetzt möchte ich nochmal fragen, wer hat denn am Eingang ein Stück Brot bekommen? Oh, sehr gut. Und wer kann sich daran erinnern, dass das letztes Jahr auch so war? Ja, mal ganz hoch, dass ich das sehe. Ah ja, und hätten Sie sich, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, den Predigttext gewusst? Nö. Macht ja nichts. So, das ist die Haltbarkeit von Predigten. Noch nicht mal ein Jahr. Gut. Ja, was hatte ich denn damals eigentlich gepredigt? Nochmal zur Erinnerung. Das Thema lautete nämlich, was können wir von Jesus erwarten? Und ich behauptete, dass dieses eine Stück Brot, was ich jetzt gerade nicht habe, uns auf alle ewig satt machen kann. Denn Jesus kennt unseren Bedarf, er weiß, was wir zum Leben brauchen, er ist das Gottesbrot. Super, jetzt kriege ich auch eins.
Dankeschön.
Also dieses Stück Brot meinte ich. Er ist das Gottesbrot, das ewiges Leben gibt. Jeder darf zu ihm kommen und seine ganzen Verheißungen gelten uns allen. Ja, ich meine, ich könnte jetzt auch eigentlich sagen, gut, das war's, das war so eigentlich genau dasselbe gesagt, das, ja, jetzt könnte ich eigentlich wieder gehen. Ne? Ich meine, warum soll ich das jetzt eigentlich nochmal wiederholen, Ihnen? Ich will Sie ja nicht langweilen, vielleicht haben Sie noch was anderes zu tun oder sowas. Also warum sollte ich das Ganze jetzt eigentlich wiederholen? Ich denke mal, Wiederholungen sind dazu da, um sich zu etwas zu erinnern. Mose zum Beispiel tat das auch, nämlich mit den Kindern Israel. Der hat zum Pessachfest, gab es dann immer eine Zeremonie, dass man sich daran erinnert hat, was denn eigentlich geschehen ist. Nämlich, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten rausgezogen hat, befreit hat. Und das wird zu jedem Pessach, also jedes Jahr einmal gefeiert. Und das Ganze wird sich wiederholt. Und es dient einmal für die Alten, sich daran zu erinnern, ach ja, das war unser Gott, der das damals gemacht hat. Und für die Jungen eigentlich dient das so, ach, das ist der Gott, den mein Vater, von dem er immer erzählt, ne? Von der das immer so sagt und sowas. Der hat das also getan. Also dient das sozusagen für die Erinnerung für sozusagen jedermann. Aber Wiederholungen sind auch dazu da, um Neues zu lernen. Es ist ja so, man glaubt, eine Geschichte zu kennen. Dann guckt man sie von verschiedenen Seiten an und plötzlich stellt man fest, Mensch, so habe ich es ja noch gar nicht gesehen, ist mal was ganz Neues. Und schon hat man, hoffe ich jedenfalls, auch was gelernt. Und auch wir, also wenn die Israeliten das gebraucht haben oder auch ständig auch heute noch machen, dann ist es für uns genauso wichtig, uns daran zu erinnern, was Gott für uns getan hat und was er eigentlich von uns will. Und mein Thema lautet deswegen, weil Jesus sich um uns kümmert, werden unsere Sehnsüchte gestillt, weil Jesus uns nah ist, und jetzt ergänze ich noch, sollen und dürfen wir zu ihm kommen. Weil Jesus sich um uns kümmert, werden unsere Sehnsüchte gestillt, weil Jesus uns nah ist, sollen und dürfen wir zu ihm kommen. Ich lese den Predigttext für heute, das ist Lukas 9, 10 bis 17, die Brotvermehrung. Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach einer Stadt mit Namen Bethsaida. Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm. Und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die Heilung brauchten, machte er gesund. Der Tag aber begann sich zu neigen. Und die 12 traten herbei und sprachen zu ihm: Entlasst die Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsum und auf die Höfe gehen und Herberge und Speise finden, denn hier sind wir an einem öden Ort. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie aber sprachen: Wir haben nicht mehr als 5 Brot und 2 Fische, es sei denn, dass wir hingingen und für das ganze Volk Speise kauften. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er aber sprach zu seinen Jüngern: Lasst sie sich in Gruppen zu je 50 lagern. Und sie taten so und ließen alle sich lagern. Er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Und sie aßen und wurden alle gesättigt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Meine Predigt teile ich in drei Punkten auf. Eine erfolgreiche Mission, Fragezeichen. Nichts ist vergänglicher als Erfolg. Eine neue Perspektive, Ausrufezeichen. Erstens, eine erfolgreiche Mission. Die Jünger kommen von einem Einsatz zurück. Jesus hatte sie vorher ausgerüstet. So steht es nämlich in Lukas 9, 1 und 2. Das lese ich mal ganz kurz vor. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und ich schließe mit 10a weiter. Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten. Ich stelle mir mal die Rückkehr der Jünger mal so vor. Jesus, Wahnsinn! Das kannst du dir nicht vorstellen. Was alles geschehen ist. Unglaublich. Menschen wurden geheilt von ihren Krankheiten. Dämonen sind ausgefahren. Wir haben doch bloß in deinem Namen für sie gebetet. Und du kannst dir das nicht vorstellen. Die Menschen, die hingen an unseren Lippen, weil wir was vom Reich Gottes erzählt haben. Ich bin total unter Strom. Also ich habe sowas noch nie erlebt. So ähnlich könnte vielleicht Petrus' Reisebericht gewesen sein. Der war ja sowieso auch immer derjenige, der vorangegangen ist. Und wahrscheinlich war der auch gleich der Erste, der Jesus das alles erzählt hat. Und ich denke mir, ein solches Ereignis verändert die eigene Sichtweise. Wenn Menschen an Leib und Seele gesund werden, das lässt doch einen nicht los, das lässt doch einen nicht kalt. Und es ist ein emotionaler Moment, der vielleicht nur noch mit zwei Sachen vergleichbar ist. Nämlich erstens mit dem Gewinn der deutschen Fußball-Weltmeisterschaft, aber nur wenn die Deutschen gewinnen natürlich. Und andererseits, wenn man frisch verliebt ist. Und dann ist es ja so, was passiert denn dann, wenn man so emotional berührt ist? Man sprudelt über vor Freude. Das Herz ist voll, der Mund geht über. Wir kennen das sicher. Ich komme mit dem Reden gar nicht mehr hinterher und jeder, wirklich jeder soll das eigentlich erfahren. Und ich stelle mir jetzt mal einfach weiter vor, wie Jesus reagiert hat. Er sah sie kommen, er hat sie sitzen lassen, er hat sich das alles angehört, er hat vielleicht dabei gelächelt, er kann ihre Begeisterung sehr gut verstehen, er kann sie wirklich gut verstehen. Aber Jesus tut mehr noch als Schulterklopfen oder Lobhudelei. Was macht er? Er zieht sie aus dem Blickfeld heraus. Er gönnt ihnen eine Pause und er vermarktet sie nicht. Er bindet sie nicht ein jetzt in eine landesweite Heilungs- und Genesungsoffensive oder sowas im Namen Jesu oder so, sondern er lässt sie zur Ruhe kommen, er verbraucht sie nicht und er gibt ihnen wirklich Zeit zum Nachdenken. Das zeigt sich vor allem in 10b, ich lese das nochmal. Und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach einer Stadt mit Namen Bethsaida. Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die Heilung brauchten, machte er gesund. Jesus ist jetzt hier im Mittelpunkt und nicht mehr die erfolgreichen, aber müden Jünger. Er nimmt sich der Menschen an, er predigt ihn und er heilt sie. Anscheinend tut Jesus nur genau das, was seine Jünger auch getan haben. Eigentlich kein großer Unterschied, oder? Doch, es gibt einen sehr großen Unterschied. Er ist der Geber aller Gaben, aller Möglichkeiten, aller Befähigung. Und die Jünger waren Empfangende dieser Gaben. Und hier ist nun wichtig, wenn Jesus Christus Gottes Sohn ist und bei Gott die Fülle des Lebens ist, dann hat Jesus auch diese Fülle in sich. Denn wie hätte er sonst denn mit den Jüngern und die Jünger so ausstatten können? Mit Kraft und Vollmacht. Als ich dann darüber gelesen habe, dann bin ich selber ein bisschen sehr ins Nachdenken gekommen. Gott hat die Fülle. Na, schön, das ist eigentlich ganz gut, aber komisch, ich merke bei mir nicht, wo ist denn die Fülle, die ich gerne auch hätte? Wo ist denn die Fülle Gottes bei mir? Ich soll Empfänger sein. Mir ist das aber irgendwie, ich fühle mich so zweitklassig, ich soll nur Empfänger sein. Ich möchte doch wer sein, ich möchte der Geber sein und ich will nicht aufs Nebengleis gestellt werden. Und wenn ich so weiter darüber nachdenke, habe ich doch eine ganz andere Fülle in mir, nämlich einen Haufen Sorgen, viele Gedanken und sonst was, also eigentlich überhaupt keine Gottesfülle. Die Jünger brachten ja die gute Nachricht zu den Menschen. Und diese Botschaft, die gilt auch mir, die gilt auch Ihnen, die hier, die Sie heute im Gottesdienst sind. Die Sorgen sind nah. Stimmt. Aber Jesus ist viel näher. Die Sorgen wachsen dir über den Kopf. Jesus ist besorgt um dich. Er kümmert sich um dich. Und er will, dass dein Glaube an ihn und an seine Möglichkeiten wächst. Martin Luther hat einmal gesagt, im Vergleich, also in der Beziehung zu Christus, sind wir alles nur Bettler. Wir stehen mit leeren Händen vor Gott. Aber Gott hat uns ja in Jesus Christus die Fülle gegeben. Und das steht im Kolosser 2 nämlich, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Jesus hat alles, was er hat, uns und ihnen gegeben. Und deswegen, lasst uns in der Gewissheit leben, dass wir schon alles haben, was wir zum Leben brauchen. Lasst uns im Erfolg nicht den Geber der Gaben vergessen. Lasst uns unsere Berufung vor Augen haben, als Empfangende, die aus der Kraft und Bevollmächtigung Gottes leben. In der Gewissheit leben, den Geber der Gaben nicht vergessen, und wir sind Empfangende aus Gottes Hand. Zweiter Punkt. Nichts ist vergänglicher als Erfolg. Das heißt im Volksmund, je höher der Anstieg, desto tiefer der Fall. Vielleicht kennen Sie das. Und so geht es anscheinend auch den Jüngern. Von der erfolgreichen Missionsreise kommen sie zu den Niederungen des Gemeindealltags. Das muss wie ein großer Schock für sie gewesen sein. Denn so klingt es nämlich auch in Vers 12 an. Der Tag aber begann sich zu neigen und die 12 traten herbei und sprachen zu ihm. Entlasst die Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsum und auf die Höfe gehen und Herberge und Speise finden, denn wir sind hier an einem öden Ort. Anscheinend hat sich die Einöde auch auf das Gemüt der Jünger geschlagen. Müdigkeit und Erschöpfung kommen zum Vorschein. Ich weiß nicht, wie lange sie unterwegs waren, darüber berichtet ja die Bibel nichts, aber ich denke mal, es waren sicher mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen. Und jetzt kommt so langsam nach der ganzen anstrengenden Tour die ganze Müdigkeit zum Vorschein. Und ihre Sorge um die Menschen scheint eher aus eigenem Interesse, als sich um wirkliches Mitleid zu handeln. Denn sie handeln ja mit Jesus die Bedingungen für die Nacht aus. So wie wir das, ja, so können wir das ja machen, ne? Aber Jesus geht gar nicht auf diesen Kuhhandel ein. Er sagt nämlich zu ihnen in Vers 13, gebt ihr ihnen zu essen. Oh, jetzt sind wir schon wieder dran. Wir sollten uns doch jetzt erst ausruhen und jetzt schon wieder was machen. Und tja, Jesus sagt das ganz ruhig. Er ist da wirklich Herr der Lage, er überblickt die Sache, aber die Jünger, denen fängt langsam das Zittern an, nämlich als sie schon diese Aufforderung hören, den Menschen sozusagen Essen zu geben, wird ihnen sofort klar, dass nach menschlichen Ermessen völlig ausgeschlossen ist, diesem Ansinnen nachzukommen. Denn sie sagen ja, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingingen und für dieses ganze Volk Speise kauften. Ich übertrage das jetzt mal auf unser heutiges Deutsch. Jesus, bei Aldi und Lidl Brot kaufen? Hast du nicht auf die Uhr geguckt? Weißt du, wie spät es ist? Die haben zu. Übrigens, die Lage ist ausgeschlossen, aussichtslos. Für so viele Menschen gibt es überhaupt gar nicht so viel Brot. Und dieses Wir haben nicht mehr der Jünger, das ist ihre Ausgangslage. Das ist ihr Gefühlslage, so fühlen sie sich. Das ist ihr Ist-Zustand. Vielleicht kennen wir das auch. Wir haben nicht mehr. Eine Situation, es läuft alles glatt in meinem Leben. Und plötzlich, ja, entsteht eine ganz neue Lebenssituation. Und ich bin ratlos, ich weiß gar nicht weiter. Aber das dürfen wir wissen. Jesus ist voller Weisheit. Das heißt über ihn, denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wir dürfen auch mehr wissen. Solche Situationen haben ihren Grund. Gott weiß darum. Oder wir denken vielleicht von uns, wir haben Glauben. Und es ist ein schöner Tag und vielleicht kommt so eine leichte Brise und schon ist der Glaube weg. Und jetzt stehe ich da und denke, ich habe doch erst, vor einer Minute hätte ich das noch so und jetzt, ja, was nun? Aber wir sollen doch wissen, was wir haben, was wir besitzen. Jesus will unseren Glauben stärken. Jesus weiß, was er tut, auch in unserem Leben, nicht nur mit diesen 5000. Seine Treue zu uns, das ist ein ganz wesentlicher Wesensmerkmal, ein Wesenszug von ihm. Und hier ist wichtig, wissen wir das nur oder haben es auch schon erkannt? Es ist ein Unterschied. Wissen findet hier oben statt. Und Erkennen findet 30 Zentimeter unterhalb im Herzen statt. Erkennen meint den ganzen Menschen, meint alles, Leib, Seele und Geist. Und es genügt nicht, das nur zu wissen. Ich muss es erkannt haben in meinem Herzen. Deswegen hat es schon diese 30 Zentimeter bei Ihnen zurückgelegt. Traue und trauen Sie und traue ich mich nicht mir selbst, beziehungsweise meine eigene Entwicklung, sondern voll und ganz auf Jesus vertrauen. Denn er hat ja gesagt, ich bin treu. Wir können uns Abraham als ein gutes Beispiel nehmen. Es heißt ja von ihm, er ist der Vater des Glaubens. Warum? Nun, er zog von Ur in ein fernes Land, was er überhaupt gar nicht kannte. Ja, warum zog er denn dann los? Er zog im Glauben, im Vertrauen, nämlich er wusste, dass er gerufen worden war. Und das wusste er ja genau. Er wusste nicht, wo es dahin geht, er wusste sonst nicht, wie lange es dauert, aber er wusste, dass er gerufen worden war. Und als Abrahams Nachfolger dürfen wir wissen, wir brauchen nicht alles begreifen, wir dürfen glauben. Wir müssen nicht alles verstehen, wir dürfen vertrauen. Nochmal, wir brauchen nicht alles begreifen, wir dürfen glauben. Wir müssen nicht alles verstehen, wir dürfen vertrauen. Drittens, eine neue Perspektive. Vers 14 und 15, denn es waren etwa 5000 Männer, er aber sprach zu seinen Jüngern, lasst sie sich in Gruppen zu je 50 lagern. Und sie taten so und ließen alle sich lagern. Bei den 5000 Mann handelt es sich zweifellos um eine geschätzte Zahl. Das ist ja wie so beim Euro. Ne? Der Euro ist ja eigentlich 2 Mark wert und wenn man das jetzt vergleicht mit den 5000 Männern, das waren auch mehr, weil da sind ja nicht 5000 Männer alle ohne ihre Frauen und ihre Kinder vielleicht einen Tag lang weggezogen, nach dem Motto, pass mal da auf, ich gehe jetzt mal kurz zu Jesus und so, sondern sie sind hinterhergezogen. Also man nimmt halt an, dass es 5000 Mann nur waren und alle anderen hat man nicht mehr mitgezählt. Also vielleicht waren es sogar 10 bis 15.000 Menschen, ist eine Annahme. Jesus zeigt sich hinsichtlich seiner Jünger gar nicht enttäuscht, wie sie reagieren. Im Gegenteil, er gibt ihnen neue Anweisungen. Die Jünger werden ganz bewusst als Mitarbeiter eingesetzt, nämlich sie sollen die Menschen in Gruppen lagern und das organisieren. Und sie tun nun das, was sie können. Keine Utopie oder das, was über ihre Kräfte geht, sondern sie tun genau das, was sie können. Vers 16 und 17, er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Und sie aßen, wurden alle gesättigt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig geblieben war, 12 Handkörbe voll. Alle wurden satt. Diesen Zustand wünsche ich mir nach jedem Gottesdienst. Dass Menschen gesättigt werden vom guten Wort Gottes und dann gestärkt nach Hause gehen. Doch zuweilen ist da vielleicht eher eine andere Aussage. Es reicht nicht, es ist nicht genug. Der Wunsch nach mehr, diese Unzufriedenheit, die nagt an uns und lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Wir drehen immer uns nur um uns selber. Der Blick zu Jesus wird verschleiert. Doch Jesus kennt jeden Einzelnen. Er kannte jeden einzelnen dieser 5000 Männer und noch darüber hinaus der Frauen und der Kinder. Das heißt ja, er hat sie vollständig herausgezogen in einem Psalm, das meint nämlich die Sterne, die im Himmel sind, und er kennt ihren Namen, hat sie beim Namen gerufen. Und wenn schon Gott die Sterne kennt und Jesus Christus Gott ist, dann sollten 10.000 Menschen, naja, gut, 10.000, aber kein Problem, dann weiß er die auch, das ist doch keine Frage. Und er wusste sogar, wie viel jeder nimmt, wie viel jeder braucht zum Essen. Und Ich stelle mir das dann halt so vor, wie gesagt, wir können mal sprichwörtlich einen Nachschlag nehmen. Also, Petrus, Werner Düll möchte noch einen Nachschlag. Gib ihm noch mal ein bisschen Stück Brot. Ne? Und so ist das. Ne? Bei Johannes schreibt das nämlich, so viel sie wollten, gab er ihnen zu essen. Auch hinsichtlich dieser Brotgeschichte. So viel sie wollten. Also Nachschlag ist drinne. Und heute haben wir ganz eigentlich andere Probleme als Brot oder Hungersnot, jedenfalls hier in Deutschland. Und doch leiden wir einen Mangel. Natürlich nicht am Essen, sondern mehr in so einem geistlichen Sinn gesehen. Viele haben noch nicht oder nur zum Teil angenommen, warum Jesus eigentlich in die Welt gekommen ist. Gottes eigene Kinder nehmen nicht genug. Sie bleiben lieber hungrig und wundern sich, dass sie im Glauben nicht vorankommen. Ich kann es auch fromm verpacken, das nennt sich dann Demut und das sollte es eigentlich nicht sein. Aber was gibt uns denn Jesus eigentlich? Er ist für unsere Sünde und Schuld gestorben. Gott sagt es uns selber in seinem Wort zu. Ich habe deine Übertretung getilgt wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Zweitens, Jesus sättigt uns mit Gerechtigkeit, denn sein Name lautet von alters her: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Drittens, wir sollen satt werden. Wir dürfen, was ich schon gesagt habe, ruhig einen Nachschlag nehmen. Jesus ist satt an Gerechtigkeit und reich an Vergebung. Er sagt doch selbst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dieses Wer, das ist doch ein ganz großer Begriff. Da meint es doch nicht nur die Moralischen, nur die Intellektuellen, nur die über 1,80 oder sowas. Nein, jeder ist gerufen. Und Jesus macht es noch genauer. Er sagt, er ruft die Sünder. Ich habe die Sünder gerufen, nicht die Gerechten. Und wer sich als ein Sünder versteht, der hat doch schon den ersten Schritt zu Jesus gemacht. Da ist er auf dem besten Weg, satt zu werden. Denn Jesus hat es doch selbst verheißen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich komme zum Schluss und ich möchte das Ganze nochmal zusammenfassen. Das Thema war, weil Jesus sich um uns kümmert, werden unsere Sehnsüchte gestillt. Weil Jesus uns nahe ist, sollen, ich ergänze, dürfen wir zu ihm kommen. Als Bettler vor Gott leben wir doch in der Gewissheit, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Als Berufene leben wir aus der Kraft Gottes und teilen Leid und Freuden mit unserem Herrn, der uns versteht, der uns wirklich versteht. Als Nachfolger Abrahams brauchen wir nicht alles begreifen. Wir dürfen glauben und wir müssen nicht alles verstehen. Wir dürfen vertrauen. Als Gotteskinder wissen wir, dass Jesus für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Er sättigt uns mit Gerechtigkeit. Ein Nachschlag an Vergebung ist bei Jesus immer drin. Und so kann aus einer Wiederholung kann Neues und Altes entstehen. Und dieses Brot, was Sie in der Hand haben, ich weiß jetzt nicht, Sie können das jetzt ruhig essen. Im Anschluss, Werner hat es schon gesagt, gibt es noch weiteres davon, nämlich in Form eines Mittagessen. Ich denke mal, es sind nur Anmeldungen oder kann man auch so noch kommen. Jeder ist eingeladen, lassen Sie sich einladen und werden Sie satt an Leib und Seele. Das wünsche ich Ihnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.